Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dir sei Gott ein Haus und du sei ein Haus Gottes. Bleib in Gott und Gott möge in dir bleiben. Gott bleibt in dir, um dich zu halten. Du bleibst in Gott, um nicht zu fallen. Aurelius Augustinus, der Bischof von Hippo, vor vielen Jahrhunderten, ein Wort, mit dem ich Sie sehr herzlich begrüße, zum Gottesdienst heute am zweiten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Wir feiern Gottesdienst, wir erheben unsere Seele zu Gott und das singen wir, du meine Seele singe. Lasst uns Gott loben mit Worten aus Psalm 36 im Wechsel und in ganzen Versen gebetet, und wir beginnen auf der Seite des Lesepults des Ambo.
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben.
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Glory. Gloria, 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 Patria et Filio, Gloria, 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 Spiritui Sancto, Gloria, 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 Heute, schöpferischer Gott, kommen wir wieder zu dir mit diesem Korb voller Dinge, das ganze Leben in seinem Auf und Ab, Erfahrungen, Gedanken, Fragmente, manche Fragen, glückliche Momente und diese große Verunsicherung inmitten von Gewalt und Krieg. Wir sind da mit den Ereignissen dieser Tage, mit unseren Plänen und Vorhaben und auch mit unseren Kränkungen. Mache du uns wieder zu Anfängerinnen und Anfängern, zu Menschen mit empfangenden Herzen und Händen, und mache uns reich an den Dingen, die uns stärken und gut tun. Gib jetzt in diese Stunde den Frieden der Aufatmenden und die Freiheit der Gelassenen. Zu dir beten wir in der Stille. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht im Buch des Propheten Jesaja. Ich lese aus Kapitel 55 die Verse 1 bis 5 und lese nach dem Text der Basisbibel. Auf, ihr Durstigen, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kommt, kauft euch zu essen. Kommt und kauft ohne Geld. Wein und Milch, sie kosten nichts. Warum wollt ihr Geld ausgeben für Brot, das nicht wie Brot schmeckt? Warum wollt ihr euren mühsam verdienten Lohn für etwas vergeuden, das nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann bekommt ihr Gutes zu essen und könnt köstliche Speisen genießen. Hört mich an und kommt zu mir. Hört, dann lebt ihr auf. Ich will mit euch einen Bund schließen, der für immer besteht. Was ich David für immer versprochen habe, gilt auch für euch. Ihn habe ich ja dazu bestimmt, Völker zu beherrschen und ihnen Befehle zu erteilen. So sollte er meine Macht vor den Völkern bezeugen. Ihr werdet Leute herbeirufen, die ihr nicht kennt, und Leute, die euch nicht kennen, kommen herbei. So will es der Herr, euer Gott, der Heilige Israels. Er lässt euch diese Ehre zuteil werden. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen zweiten Sonntag nach Trinitatis steht im Lukasevangelium, im 14. Kapitel, die Verse 15 bis 24. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist der, das Brot isst im Reich Gottes. Er aber, Jesus sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zu der Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach: Ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, Frauen, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, den berühmtesten Schluckauf der Philosophiegeschichte verdanken wir dem Philosophen Platon. In seiner Schrift über das Gastmahl soll, wie alle anderen Gäste, auch Aristophanes, der Komödiendichter, eine Rede über die Liebe halten. Man sitzt zusammen, isst, trinkt, denkt über Gott und die Welt nach und redet, diskutiert. Aber als er an der Reihe ist, wird Aristophanes plötzlich von einem Schluckauf geschüttelt. Vielleicht hat er zu viel gegessen oder getrunken. Auf jeden Fall sieht er sich außerstande zu reden und er wendet sich an den ebenfalls anwesenden und redenden Arzt Eryximachos. Dieser Name ist Programm. Im Griechischen bedeutet das Bekämpfer des Schluckaufs. Und er bittet ihn, an seiner Stelle zu reden. Er selber würde dann später, sobald der Schluckauf vorüber sei, über die Liebe philosophieren. Und so machen sie es dann auch. Es gibt eine kleine Verwandtschaft zwischen Platons Gastmahl und unserem heutigen Predigttext. Denn auch hier sitzen die Leute zu Tisch und auch hier scheint es so etwas wie einen gedanklichen Schluck aufzugeben. Er beginnt mit dem seltsamen Ausruf einer Person, deren Namen wir nicht kennen. Glücklich ist, der das Brot isst im Reich Gottes. So beginnt es. Und jetzt wäre zu erwarten, dass dieser etwas rätselhafte Ausruf über das Glück und das Reich Gottes und das Brotessen aus dem Mund dieses Unbekannten eine ordentliche Erklärung erführen. Stattdessen ist es, als habe dieser Unbekannte Schluck auf und wir hören nichts mehr von ihm. Und an seiner Stelle beginnt Jesus zu reden und eine Geschichte über ein Gastmahl zu erzählen. Mitten in der großen Erzählung des Lukas über die Wanderung Jesu nach Jerusalem findet sich nämlich eine Passage, die die Bibelauslegerinnen und Bibelausleger immer wieder das lukanische Gastmahl nennen. Und sie denken dann natürlich, dabei natürlich auch an Platons Gastmahl. Es sind in diesem 14. Kapitel Szenen, die alle im Haus eines prominenten Pharisäers spielen. Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. So beginnt dieses Kapitel. Aber dort in diesem, im Haus dieses namenlosen Prominenten ist nicht irgendein Philosoph zu Gast, sondern Jesus von Nazareth. Er nimmt an diesem Gastmahl teil, wird zur Mitte dieses Symposiums, wird selber zum Gastgeber und er macht dort Dinge, die den anderen Gästen den Atem stocken lassen. Auch das bekanntlich ein Mittel gegen den Schluckauf, für einen Moment die Luft anzuhalten. Gleich zu Beginn, es ist Sabbat, heilt er einen kranken Menschen und er diskutiert mit den Schriftgelehrten, ob es erlaubt ist, am Sabbat Menschen gesund zu machen. Die, die er befragt, wollen keine rechte Antwort darauf geben. Zu kompliziert, zu schwierig im Blick auf die Tradition und im Blick auf das Gesetz. Aber er handelt. Er heilt. Er macht diesen Wassersüchtigen, so heißt es, Menschen gesund. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und dann in diesem Haus erzählt Jesus Geschichten, setzt Themen, die alle bekannten Rahmen sprengen. Es geht um Reichtum und Armut, um die Großen und die Kleinen, um die Würde von armen, kranken, behinderten Menschen. In diesen Geschichten geht es um Hochzeiten und Feste und Mahlgemeinschaften und darum, wie das Leben selber beweglicher wird. Und die Rangordnungen unter den Menschen werden brüchig. Sie sind nicht mehr wie im Alltag. Und es herrscht, so muss man es wohl sagen, eine fröhliche Unruhe. Manche sind konsterniert und auch das verlorene Leben kommt zu seiner Würde und dann hebt eben dieser eine, der mit Jesus und den anderen zu Tisch liegt, die Stimme so spontan und ruft: Glücklich ist, wer das Brot im Reich Gottes isst. Und wir wissen nicht so recht, was er damit meint und was nun folgen soll. Vielleicht hat auch er Schluck auf, weil es um die Gemeinschaft der Menschen und die Nähe Gottes und die Königsherrschaft Gottes in unserem Leben und um unser Christsein in der Zeit und eben auch um die Liebe geht. Jene provozierende, herausfordernde, auch verstörende und schöpferische Liebe. Aber dann springt Jesus von Nazareth ein und er erzählt beim Gastmahl im Haus des Pharisäers von einem anderen Gastmahl, das auch die Ordnung der Welt auf den Kopf stellt und das doch sehr nahe bei unserem eigenen Leben liegt. Die Erzählung von einem Gastmahl während eines Gastmahls, eine lukanische Schachtelung und natürlich ein Gleichnis Jesu von Nazareth. Ein Mann gibt ein Festmahl, ein großes Mahl, betont die Erzählung. Und wir müssen für einen Moment vergessen, dass die Luther-Übersetzung vom Abendmahl redet. Es ist ein Fest. Und dieser Mensch lädt im Vorfeld ein. Und wir dürfen aufgrund seiner Reaktion über die Absagen annehmen, dass dieses Fest eine gewaltige Bedeutung für den Gastgeber hatte. Warum nicht ein Lebensübergang in ein neues, ein Abschied vom Alten, Dank für Erreichtes, der geteilt werden will? Was auch immer, einer der starken Momente des Daseins, die herausragen wie die Leuchttürme aus dem Fluss unseres Lebens und unserer Alltagsgeschäfte. Oder wenn es keinen konkreten Anlass gibt, dann wenigstens ein Fest, um zu zeigen, dass wir noch leben und dass wir miteinander leben. Wer ein großes Fest vorbereitet, schüttelt es nicht einfach so aus dem Handgelenk. Es braucht kreative Ideen, umsichtige Vorbereitung, Gespür für die Eingeladenen und für das, was ihnen Freude macht oder was nicht. Es braucht eine Idee von der Atmosphäre, von Gestaltung auf allen Ebenen, natürlich von Essen und Trinken und von der Schönheit des Ortes und von Musik und Gesang, also die gesamte Liturgie des Begegnens. Das alles geht voraus. Und dann schickt dieser Mensch einen Diener aus, um die Geladenen zum Mahl zu bitten. Es ist alles fertig. Die Tische sind gedeckt, die Speisen sind heiß, es duftet verheißungsvoll und die Eingeladenen lehnen ab. Und zwar durch die Bank, weil sie anderes zu tun haben. Es geht sehr höflich zu. Alle entschuldigen sich formvollendet. Ich bitte um Nachsicht, es tut mir außerordentlich leid. Aber ein frisch erworbener Acker, den ich, bevor es dunkel wird, noch einmal begutachten muss. 5 Paar frisch gekaufte Ochsen, die ich gerne noch einmal ansehen will. Ich habe erst vor kurzem geheiratet, ich kann nicht weggehen, ich kann meine Frau heute Abend nicht allein lassen. Irgendwie auch Alltagsdinge oder Alltagsentschuldigungen, die jede und jeder von uns kennt. Und wir können uns hineinversetzen in die einen und wahrscheinlich noch mehr in den Gastgeber. Wer würde nicht verstehen, dass seine Reaktion mehr ist als die Frustration über ein Essen, das teuer war, das nun auf dem Tisch kalt wird, über den vergeblich geschmückten Tisch, über die teuren Einkäufe, über den guten Wein, der schon geöffnet ist? Für den Gastgeber menschlich gesehen ist es nicht nur eine Niederlage, es ist ein Scheitern. Er selbst wird abgelehnt. Seine Idee von Freundschaft und von Miteinander und warum nicht von Liebe und Verbundenheit hat keine Chance. Und wie geht man damit um? Wie gehen wir um mit solchen Enttäuschungen? Der Mann ist wütend, er ist regelrecht zornig. Und die Affekte, unsere inneren Regungen spielen hier in dieser Erzählung eine beachtliche Rolle. Denn in dieser Wut finden wir etwas Eigentümliches. Da ist nicht der Urimpuls, dann alles hinzuschmeißen, kaputt zu machen, zu rächen. Da spürt man plötzlich einen anderen Impuls, etwas von Freiheit. Spürt, wie einer mitten im Scheitern wieder in eine Bewegung kommt. Wie er eine Möglichkeit ergreift, die geradezu verrückt ist. Aber die da ist. Vielleicht ohne genau zu wissen, was letztlich daraus wird. Nämlich sich das Wohnzimmer zu füllen mit einer Gesellschaft, die alles andere als nobel gewesen sein dürfte, weder im Hinblick auf die Etikette, noch im Hinblick auf die Kleidung, noch in sonst irgendeiner Weise. Er nimmt das Risiko in Kauf, dass aus seinem Fest etwas ganz anderes wird als das, was ursprünglich gedacht war. Und auch das muss gesagt werden, er geht nicht an die Hecken und Zäune oder lässt dort hinschicken und holt die Armen und Elenden an seinen Tisch aus reiner Nächstenliebe und Fürsorge. Das ist, auch wenn es bei Lukas eine große Rolle spielt, nicht der entscheidende Impuls. Der Impuls ist, dass dieser Mensch mitten im Zusammenbruch seiner guten Ideen vom Leben eine andere und vielleicht sogar eine bessere und spannendere und interessantere Option sieht. Der Impuls ist, dass seine Freude am Lebendigsein nicht ins Leere stürzt angesichts dieser Zurückweisung. Das, liebe Gemeinde, ist etwas, was wir ja bei dem Geschichtenerzähler selber anschaulich vor Augen haben. Wie er auf Ablehnung stößt, auf Zurückweisung und Skepsis. Und wie er in aller Zurückweisung die Türe weit offen hält für das Geschenk des geheilten Lebens und der Freude und der Nähe Gottes mit einer ziemlich bunten Gesellschaft. Vielleicht begegnen wir in dieser kleinen Geschichte vom Gastmahl im Gastmahl dem Affekt, den Gefühlen Jesu Christi selber auf seinem Weg nach Jerusalem. Denn er handelt ja auch aus dieser Freiheit. Und auch er nimmt das Risiko in Kauf, seinen Ruf zu ruinieren und als ein Freund der schlechten Gesellschaft dazustehen und zu gelten. Aber er wird sein Fest haben. Und dieses Fest wird wirklich ein Fest sein. Vielleicht eine Art Karneval, vielleicht laut und heftig. Warum nicht? Liebe Gemeinde, Manfred Winkler wurde 1922 in den Karpaten der ukrainischen Bukowina geboren. Er war Sohn eines wohlhabenden Rechtsanwalts, jüdischen Rechtsanwalts, Schule in Czernowitz, gemeinsam mit Menschen aus der Ukraine, aus Polen, aus Rumänien, aus Ungarn, mit jüdischen und christlich-orthodoxen und katholischen und evangelischen Deutschen. Das alles ging gut. Das alles ist möglich. Wir sollten es nicht vergessen. Dann 1940, 41 die Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung der Bukowina durch die russischen Machthaber. Die Eltern samt Bruder und Schwägerin werden nach Sibirien deportiert. Er kommt ins transnistrische Arbeitslager, dann die Shoah. Die Eltern sieht er nicht wieder. 1959 dann nach Israel zu Verwandten. Jahrzehnte später schreibt er an einen Siebenbürger Freund. Diese Freundschaften sind bestehen geblieben. Das Paradox und der Glaube gehören zur Grundlage meines Lebens. Licht und Dunkel, Tag und Nacht, Zeit und Ewigkeit, das klingt mir wie Akkorde und Rhythmen, diese seltsam bildschaffenden Wortklänge. Manchmal ziehen sie mich in die Tiefe. Ich kämpfe mich wieder nach oben, sogar himmelwärts, und falle ebenso oft wieder auf die Erde als unsere letzte Instanz, wie immer wir es drehen und wenden wollen. Aber genau diese Spannung erzeugt den Urimpuls meines Lebens. Liebe Gemeinde, mitten in der Erzählung des Lukas über die Wanderung Jesu nach Jerusalem findet sich also diese Passage, die die Bibelauslegerinnen und Ausleger das lukanische Gastmahl nennen. Und sie denken tatsächlich an Platons Gastmahl. Und in dieser Geschichte gibt es den Ausruf dieses Menschen, der plötzlich nicht mehr weitererzählt. Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Und Jesus greift diesen rätselhaften Ausruf auf mit seinen Worten und mit dieser kleinen Geschichte. Und er führt uns dorthin, wo wir selber oft stehen, an den Punkt, an dem unsere Lebenskonzepte nicht mehr standhalten. An dem Punkt, an dem sie vielleicht sogar zusammenbrechen, wo unser soziales Miteinander in die Krise gerät, wo wir am liebsten alles fortwerfen würden. Und er zeigt uns in diesem Menschen, dessen Kraft und Hoffnung so groß ist, dass er als Gastgeber dieses Festes, als Freund des Lebens nicht aufgibt und nicht nachgibt, etwas Neues schafft. Ein anderes Fest vielleicht. Nein, mit Sicherheit ein anderes Fest. Aber keines, das misslingen wird. Gleich nach Karfreitag, liebe Gemeinde, waren die Jüngerinnen und Jünger Jesu außerstande, weiterzureden und weiterzugehen. Aber dann war da auch dieser Impuls in der Krise, im Zusammenbruch, Ostern und dann Pfingsten. Und dann sind sie hinausgegangen, sie, an die Ränder und an die Zäune und auch zu den Menschen, die in ihrer Welt und ihrer Gesellschaft keinen Platz an den Tischen hatten. Und sie konnten erzählen und reden in aller Freiheit und ohne Schluckauf. Und es ist etwas Neues entstanden. Und wir feiern und leben in dieser Tradition, auch heute in diesem Gottesdienst. Und wir berühren mit jedem Augenblick, in dem wir so feiern, auch die Freiheit, die uns geschenkt ist. Und nicht selten haben genau diese Zäsuren, die uns in dieser kleinen Geschichte erzählt sind und die uns im Weg Jesu Christi begegnen und in den Wegen derer, die ihm nachfolgen, eine große Verheißung. Und ich denke am Ende an Dietrich Bonhoeffer, der in einer Predigt gehalten am zweiten Sonntag nach Epiphanias im Januar 1933 im Abendgottesdienst in der Berliner Dreifaltigkeitskirche über die Sturmstillung gesagt hat: Erkennt und versteht doch die Stunde des Sturms. Erkennt und versteht doch die Stunde des Sturms und des Untergangs. Sie ist die Stunde der unerhörten Nähe Gottes und gerade nicht der Ferne. Dort, wo alle andere Sicherheit bricht und stürzt, wo uns eine Lebensstütze nach der anderen weggezogen wird, vernichtet wird, dort geschieht das ja alles nur, weil Gott im Ankommen ist und weil er uns Stütze und Gewissheit sein will. Wenn uns also diese kleine Erzählung aus dem Lukas-Evangelium etwas davon vermitteln kann, dann sind wir nicht nur nahe an den Schnittpunkten unseres eigenen Lebens, an den Lebenschancen, die wir haben und oft gar nicht sehen, dann sind wir, so meine ich, nahe bei Gott. Dann sind wir nahe an dem, was Kirche ist und sein könnte und im Geist Jesu Christi sein darf. Selig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes, haben wir gehört. Glücklich ist, wer sein Brot isst und teilt in diesem schöpferischen Horizont, und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you. Wir halten Fürbitte und wenn es Ihnen möglich ist, stehen wir dazu auf. Zwischen den Bitten singen wir als Antwortstrophe: In Christus hat sich der Himmel geerdet. Das singen wir dann jeweils nur einmal, aber wir üben es einmal zum Eingang und Herr Weitz wird es intonieren. Wir stimmen ein.
Hat sich der Himmel geerdet, Gnade fand Grund, sie pflanzte sich ein, der Glaube erblühte, Gott sprach, ihr werdet himmlisches Wort in Menschenschrift sein. In Christus hat sich der Himmel geerdet, Gnade und Grund, sie pflanzte sich ein, der Glaube erblühte, Gott sprach, ihr werdet himmlisches Wort in Menschenschrift sein.
Aus deinen Händen, himmlischer Vater, empfangen wir Tag für Tag unsere Lebendigkeit. Wir und alle Geschöpfe dieser Erde. Wir dürfen leben, haben eine Berufung und haben alle, Kranke und Gesunde, über Nationen, Hautfarben, Sprachen hinweg, die Würde deiner Kinder. Dafür danken wir dir und loben dich und singen.
In Christus hat sich der Himmel geerdet, Gnade fand Grund, sie pflanzte sich ein.
Lehre du uns, Tag für Tag, aus deiner Weisheit und Güte zu schöpfen. Hilf uns, barmherzig sein, so wie du uns gegenüber barmherzig bist. Gütiger Gott, gib, dass wir nicht versinken in den Fantasien unserer Ohnmacht, nicht in den Kränkungen, die wir erleben, nicht in Angst oder Gewalt, die in diesen Tagen so viele Menschen bestimmen. Rufe du uns täglich neu zum Aufbruch und in die Freiheit, dass wir glaubwürdige Botinnen und Boten deiner Kraft sind, dass wir im Geist Jesu Christi den Mut haben, uns den Mühseligen und Beladenen zuzuwenden. Schenke du uns selber verlässliche Begleiterinnen und Begleiter. Wir singen.
Hat sich der Himmel geerdet, Gnade fand Grund, sie pflanzte sich ein, der Glaube erblühte. Gott spricht, ihr werdet himmlisches Wort in Menschenschrift sein.
Komm du doch mit deiner Güte und mit deinem Frieden in die Herzen derer, die in dieser Welt das Sagen haben. Wehre dem Krieg. Stärke die, die sich einsetzen für Gerechtigkeit und für ein Miteinander von Völkern und Nationen. Stärke alle, die einen weiten Horizont haben und die sich mühen um eine Welt, in der auch die Kinder und Kindeskinder sicher und im Frieden leben und wohnen können. Dich, barmherziger Gott, bitten wir für alle, die uns in diesen Tagen besonders am Herzen liegen, in der Nähe und in der Ferne. Wir vertrauen auf deine Gegenwart und singen.
In Christus hat sich der Himmel geerdet, Gnade fand Grund, sie pflanzte sich ein, der Glaube erhöhte. Gott spricht, ihr werdet himmlisches Wort in Menschenschrift sein.
Mit Jesu Worten beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir danken für die Kollekte des vergangenen Sonntags. Diese betrug 192,20 Euro und wird für unsere eigene Gemeinde verwendet. Herzlichen Dank. Auch die heutige Kollekte ist wieder für unsere eigene Gemeinde in der Innenstadt gedacht. Und sie unterstützen damit, dass wir weiterhin die Veranstaltungen und Angebote so vielfältig beibehalten und fortsetzen können. Vielen Dank auch für Ihre treue Unterstützung. Wir laden Sie herzlich ein zu weiteren Gottesdiensten und Veranstaltungen. Gleich heute gibt es noch zwei Veranstaltungen. Ein heilsamer Gottesdienst heute Abend um 18 Uhr in der Leonhardskirche zur seelischen und körperlichen Unterstützung und zur Stärkung der Selbstheilungskräfte mit einem Team und Pfarrer Eberhard Schwarz. Und dann hier in der Hospitalkirche um 19.30 Uhr heute eine besondere Veranstaltung, ein Kunststück, kann man sagen, mit dem Titel Babels weiße Tauben. Es kommen verschiedene künstlerische Elemente zum Einsatz, Instrumente, Orgel, Percussion, aber auch die Stimme in Gesang und in Sprache und Zirkus und Akrobatik unter der Leitung von Angelika Lutz. Der Eintritt kostet 10 Euro und ermäßigt 5. Herzliche Einladung, wir sind gespannt. Und dann ein Blick in die kommende Woche. Am Dienstag, 20.06. um 18 Uhr in der Reihe Vita Contemplativa, ein Abend, der gewidmet ist dem 400. Geburtstag von Blaise Pascal, Gedanken über die Religion und einige andere Themen mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und am Mittwoch, den 21.06. um 18 Uhr in der Reihe Große Texte der Bibel neu gelesen mit dem großen Thema Wer bin ich? An diesem Abend das Thema Ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer. Herzliche Einladung zu diesem Abend mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und dann auch am Mittwoch, 21.06. am späteren Abend, eine Meditation zur Wochenmitte oder zum Abschluss des Tages mit Regina Fries, Meditationsbegleiterin via Cordis und Eberhard Schwarz. Und am Donnerstag, 22.06. findet hier eine Kirchenführung um 17 Uhr bis 18 Uhr statt mit dem ersten Vorsitzenden des Hospitalkirchengemeinderates, Matthias Felsenstein. Und dann natürlich wieder herzliche Einladung für den kommenden Sonntagsgottesdienst um 11 Uhr mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und alles Nähere an Informationen entnehmen Sie bitte Ihrem Liturgieblatt.
Und im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie herzlich eingeladen ins Foyer des Hospitalhofs zum Gespräch, zur Begegnung. Wir freuen uns darauf. Und bevor wir um den Segen bitten, singen wir noch die Segensstrophe aus dem neuen Liederheft, die Nummer 202. Und wenn es möglich ist, stehen wir dazu auf.
Thank you.
segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.